Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright. Leute, wir begrüßen euch recht herzlich zurück. Ich begrüße euch erstmal recht herzlich zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und da ich wir gesagt habe, stelle ich mal gleich unseren Gast für heute vor. Erstmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen an David Moret aus Kronau. Hi David.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und bin gespannt.
Also, wir kommen natürlich gleich zu dir ein bisschen als Person, aber wichtige Frage, ist es dein erster Podcast?
Ich hatte tatsächlich mit Löwen schon mal einen Podcast. Wir haben okay. Ja, da diesen Löwenfunk.
Ja.
Und da hatte ich schon einmal einen Podcast. Aber das ist dann jetzt mein zweiter Podcast.
Okay, super. Also, hast du es ja eh schon die Katze oder den Löwen aus dem Sack gelassen. David, erzähl mal ein bisschen ein paar Sätze zu dir. Was machst du so? Wie alt bist du? Was ist dein Beruf aktuell?
Ja, ich bin 20 Jahre alt, komme eigentlich aus Memmingen, aus dem Allgäu und bin vor circa 4 Jahren hierher gezogen, aufgrund meines Hobbys, meines Jobs. Und da spiele ich Handball bei den Rhein-Neckar Löwen und bin überglücklich, dass ich hier meine Chance bekommen habe und hoffe, dass es noch lange so weitergeht und ich hier weiterhin spielen kann.
Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und viel, was du jetzt gerade schon erzählt hast, teilweise das kenne ich ja schon, die Information. Ich finde es immer noch sehr, sehr krass, dass du mit 16 schon quasi auch von zu Hause weg sein musstest. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen so mitnehmen, wie das damals sich so zugetragen hat. Das kam jemand auf dich zu von den Löwen, hat gesagt, hey, wir haben dich da gescoutet, haben dich gesehen. Wir würden gerne, dass du zu uns eben ins Leistungszentrum kommst und vielleicht kannst du mal ein paar Leuten ein bisschen was darüber erzählen.
Also vor 4 Jahren hatte ich meine DHB-Sichtung, also die Sichtung für die deutsche Nationalmannschaft. Ich hatte noch relativ Glück, weil ein Jahr später war dann Corona und da gab es das gar nicht mehr so richtig in der Ausführung. Und ich bin dann auf jeden Fall mit der Bayern-Auswahl zum Turnier gekommen, habe auch ein relativ gutes Turnier gespielt, würde ich sagen. Und dann daraufhin denke ich mal, dass die Scouts, die da vor Ort waren, vielleicht mal auf die Zettel geguckt haben und geschaut haben, wo spielt wer. Und dann war es natürlich, denke ich mal, relativ dankbar, weil ich halt in einem kleinen Verein gespielt habe, bei mir in der Heimat. Und ich denke mal, da ist es dann immer, sage ich mal, eine Chance für so Scouts zu sagen, ey, wir würden dich gern bei uns haben oder könntest du es dir vorstellen? Weil ich denke mal, wenn man das Ziel hat, da Profi zu werden, dann ist es natürlich ein verlockendes Angebot, sage ich mal, von so einem großen Namen von einem Verein dann angesprochen zu werden. Und dann wurde ich nach der Sichtung, hat mir dann der B-Jugendtrainer von den Rhein-Neckar Löwen geschrieben und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, zu wechseln. Und so hat sich das dann alles in die Wege geleitet. Dann habe ich mir das Internat mal angeguckt und so bin ich dann 2020 aufs Internat gekommen, glaube ich.
Krass, also ich kann es mir vorstellen, dass für einen jungen Menschen das in jedem Fall ein prägendes auch Ereignis ist im Leben. Wie traurig waren deine Eltern, als du gegangen bist, oder waren die froh?
Also ich hoffe, dass sie nicht froh waren. Also ich weiß es bei meiner Mama, dass sie nicht froh war.
So, sowieso,
nur,
ja.
Die war es ein bisschen schwieriger als für meinen Papa, weil mein Papa hat früher selbst auch Handball gespielt und der hat, glaube ich, gewusst auch, was das vielleicht für eine Chance ist. Und hat sich, glaube, also natürlich haben sich meine beiden Eltern gefreut, dass ich den Schritt gehen kann, aber ich glaube, bei meiner Mama, die waren es nochmal einen Ticken schlimmer. Vor allem, weil ich war immer noch so, ich habe mir immer gesagt, so ja, ich werde bestimmt lang daheim wohnen, ich fühle mich da wohl und alles, ich brauche es gar nicht mit ausziehen und das kam dann alles so plötzlich und
es kommt immer anders, als man denkt. Also dieser Spruch ist halt echt in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall wahr. Und wie hat dir so das neue Leben dann auch, ich denke mal, es wird irgendwann mal, vor allem auch als jüngerer Mensch, so ein Switch stattfinden zwischen, okay, krass, ich bin jetzt hier in einer neuen Situation und hin zu, ja krass, ich bin jetzt aber auch irgendwie frei, ne? Und durch die Arbeit oder beziehungsweise auch durch die Schule, wie hat dir das alles gefallen? Würdest du das so nochmal machen?
Ja, ich würde es sofort nochmal machen, also ich weiß noch damals, ich war gerade mit meiner Realschule fertig in Bayern und bin dann, habe mein Zeugnis abgeholt und glaube ich noch am selben Tag, wo ich das Zeugnis abgeholt habe, bin ich zu den Löwen gefahren und bin eingezogen. Und ich würde sofort wieder machen. Also ich glaube, ich habe halt extrem viele Sachen auch dazugelernt. Zum Beispiel, also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist noch meine Fachhochschulreife, die habe ich jetzt noch gemacht. Das hätte ich zum Beispiel daheim auch niemals gemacht. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo eine Ausbildung angefangen oder sonst was. Jetzt habe ich eine Fachhochschulreife. Ich kann viele Sachen selbstständig machen. Ich habe ja in den 3 Jahren, sage ich mal, jetzt, ich war nicht auf mich alleine gestellt, aber natürlich was anderes ohne Eltern. Man fängt an, selbst zu lernen, fängt an, selbst seine Kleidung zu machen. Also sowas lernt man halt alles dazu. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch gut für mich, dass ich mich da so weiterentwickelt habe. Und jetzt kann ich hier ohne Probleme, sage ich, jetzt bin ich hier in meiner eigenen Wohnung und kann hier ohne Probleme leben. Ich habe das, sage ich mal, schon vorgeführt bekommen in den 3 Jahren Internat. Und meine Eltern machen sich genauso wenig Gedanken jetzt und wissen genau, wie alles hier so abläuft, sage ich mal.
Ja, okay. Also Grüße an deine Mutti. Vielleicht hörst du ja den Podcast. Wir schicken ihn dir hier von uns. Wir kommen ja auch hier aus der Region. Wir schicken ihn dir irgendwann wieder in einem zurück. Lass uns mal ein bisschen sportlich bleiben, David. Und zwar, du hast meiner Meinung nach auch ja natürlich eine sehr interessante Karriere hingelegt und vor allem auch natürlich in der Schnelligkeit irgendwie. Das war so sehr überraschend, auch als jemand, der ich natürlich hier, wie gesagt, aus der Region stammt, selber Handball früher spielend und habe das natürlich immer sehr, sehr genau beobachtet. Und ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, so die Situation war, dass wir mit Uwe Gensheimer ja einen Spieler hatten, der eigentlich wahrscheinlich fest eingeplant war, der natürlich dann sehr viel Verletzungspech auch hatte. Und dann war das irgendwie so, dass du und Leon, ne, damals Zacharias, ihr seid ja dann so zu zweit dann noch so mit reingerutscht. Ich glaube, ihr seid ja auch selber Jahrgang oder fast derselbe Jahrgang. Und das war also für uns als Fans, sage ich mal, natürlich total spannend auch zu sehen, dass so zwei junge Spieler auch vertraut wird. Das muss man ja auch erstmal schaffen. War das für dich so damals so, ey, okay, nicht so schnell, ich habe es damit gerechnet, mal ein bisschen mitzutrainieren und auf einmal, wie ist das passiert damals?
Ja, also ich wusste schon, dass ich so dritter Mann, glaube ich, bin, weil sich die Löwen entschieden haben, also keinen neuen zu holen, dass sie mit Leon und Uwe gehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, sie wussten auch, dass Uwe vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig jetzt halt ist und hat jetzt ein paar Verletzungen gehabt, die echt unglücklich waren. Und haben dann gemeint, ja. Falls sich Uwe vielleicht nochmal verletzt oder sich Leon verletzt, kann ja auch passieren, dann sagen wir, bauen wir noch auf mich, also dass ich dann so nachrück. Und ich weiß gar nicht, glaube Uwe, ich weiß gar nicht mehr, wann er sich genau verletzt hat oder dann hat sich nochmal eine Verletzung bei ihm am Fuß, glaube ich, rausgestellt, wo er operiert wurde. Also, es war relativ früh schon klar vor der Saison, dass es wahrscheinlich mit Uwe am Anfang wahrscheinlich nichts wird, wenn kommt er nochmal in der Saison rein. Und also wusste ich direkt eigentlich schon bei der Vorbereitung, dass ich eigentlich so zweiter Mann bin, weil Leon war ja natürlich vor mir 1 Jahr älter, hat schon länger mittrainiert, hat schon mehrere Spiele gemacht. Und ich habe sogar für die Vorbereitung die Weltmeisterschaft. Konnte ich nicht zur Weltmeisterschaft gehen von der
Krass.
U19, weil ich die Vorbereitung mitmachen sollte bei den Profis. Ja, auch natürlich verständlich. Man sollte schon immer zwei Außen haben. Allein wenn man 6 gegen 6 spielen will,
Ja.
bringt es natürlich nichts. Und war dann natürlich froh, dass ich dann meine Chance bekommen habe und habe dann echt relativ, also sehr viel sogar gespielt letzte Saison, weil sich Leon dann auch noch teilweise verletzt hat. Ich glaube, also ich hatte von den Löwen hatte ich die meiste Spielzeit, die ich gespielt habe. Und wenn man überlegt, ich war dritter Mann, ich sollte eigentlich wahrscheinlich gar nicht in der Situation sein
Ja.
und habe dann im Endeffekt die meisten Minuten gespielt in der ganzen Saison und es war schon echt crazy, muss ich sagen.
Ich glaube, das sind sehr, sehr gute Erfahrungen, die man macht. Also sowohl im Positiven als auch vielleicht sogar im, sagen wir mal, Negativen, weil man natürlich auch mit Dingen auf einmal sich ja irgendwie klarkommen muss. Also mit guter Leistung, mit schlechter Leistung. Und war es für dich so? Dass du es, also war für dich ein Moment, wo du gesagt hast, so, das wird mir jetzt, ich bin in meinem Alter und so weiter, das wird mir jetzt zu viel? Oder hast du gesagt, ich passe mich jetzt oder ich muss mich der Situation anpassen und hat mich das vielleicht auch einfach weitergebracht?
Zu viel würde ich nicht sagen. Ich habe mich natürlich immer gefreut, zu spielen. Natürlich hat man, also manchmal habe ich mir zum Beispiel gedacht, als ich mit Leon zusammen gespielt habe, habe ich mir schon so gedacht, ah, okay, Ich weiß, wenn es jetzt vielleicht mal nicht so gut läuft bei mir, kommt Leon rein und er macht bestimmt besser. Aber zum Beispiel, ich hatte auch 7, 8 Spiele, glaube ich, ganz alleine. Und da macht man sich vielleicht selbst ein bisschen Druck, dass man sagt, ey, ich verwerfe jetzt zwei, mich kann man eigentlich nicht auswechseln, was soll man jetzt machen? Aber ich würde sagen, das hat so für mich persönlich, habe ich mich da schon weiterentwickelt, sag ich mal, mit solchen Situationen dann umzugehen. Und ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es mir nicht so gefallen hat, wie es jetzt passiert ist, weil ich glaube, jeder will spielen. Und habe ich mich auf jeden Fall drüber gefreut. Und ich würde es wieder jetzt nicht dankend annehmen, weil ich ja profitiert habe von Verletzungen. Hört sich ja mal so blöd an. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, so zu spielen.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, du hast gerade die Situation angesprochen, jetzt zum Beispiel zwei Würfe verwerfen beim Handball, beim Fußball, keine Ahnung, kann man ja auf alle möglichen Sportarten übertragen. Auf jeden Fall, es läuft nicht so hundertprozentig, wie man es vielleicht sich will oder wie man es will. Und hast du vielleicht in der Zeit irgendwie mal gemerkt, so, hey, das ist für mich ein Mechanismus, der klappt für mich gut. Also zum Beispiel, du hast zwei verworfen. Ich meine jetzt nicht außer dieses Self-Talking, dass man sagt, so, hey, weiter geht's und so. Hast du da irgendwas für dich gemerkt, irgendeinen Mechanismus, wo du gemerkt hast, so, ich wende das an, damit geht's mir besser? Gibt's da irgendwas?
Ich würde sagen, wenn es ist halt so an der Körpersprache selbst zu arbeiten, dass man da jetzt nicht den Kopf hängen lässt, würde ich mal sagen. Und hört sich immer blöd an, aber man muss halt nach vorne gucken, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Du hast verworfen, ob man jetzt, also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich mir denke, scheiße, ich habe verworfen und dann verwerfe ich den nächsten 100% wieder. Man muss halt probieren, sich zu sagen, so, ey, ich habe jetzt 0 aus 2. Aber ich kann im Endeffekt am Ende trotzdem noch 6 aus 8 werfen, wenn ich jetzt die nächsten reinmache. Und ich glaube, so habe ich dann ein bisschen gedacht, aber was ich jetzt richtig gemacht habe, ich würde sagen, da gab es eigentlich nichts, bis auf halt auf die Körpersprache achten und vielleicht schon auch manchmal mit sich selbst reden oder, sag ich mal, so den Gedankengang haben, wie man, sag ich mal, den nächsten Ball jetzt reinmachen will oder sowas halt, aber mehr gab es, glaube ich, bei mir nicht. Man hat ja auch noch seine Teamkameraden um sich rum, die dann natürlich auch noch einen aufbauen. Und ich glaube, es ist das Normalste der Welt, wenn man mal im Handball einen Fehler macht oder einen Ball vor allem verliert.
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, und zwar das Thema nämlich Körperhaltung, Körperspannung, wie gibt man sich auch? Und es gibt immer noch jetzt bei vielen Sportarten, wenn man das mal beobachtet und manchmal irgendwelche Trainer, Trainerinnen sieht, die oftmals dieses Zeichen hier machen zu Leuten, die sagen, lass den Kopf oben. Kopf, also auch und ganz normal, also die Körpersprache ist wichtig für das, was danach passiert. Also wenn du zwei verwirfst und trotzdem positiv bleibst, ist die Chance viel größer, dass du danach einen triffst, als wenn du den Kopf senkst. Und aus sportpsychologischer Sicht ist es natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, denn egal wo der Kopf hinwandert, so ist auch meine Mut und meine Einstellung zu Sachen. Also wenn ich natürlich den Kopf hängen lasse, deswegen, diese Sprichwörter kommen nicht von ungefähr. Also egal was passiert, nie den Kopf hängen lassen und es geht immer weiter. Apropos, es geht immer weiter. Ich habe mir was aufgeschrieben, was ich unbedingt von dir wissen will, weil ich das auch so in unseren Gesprächen jetzt noch nicht so explizit gefragt habe. Und zwar, es gibt ja bei vielen Sportlern auch ja, prägende Ereignisse, die einen irgendwie so richtig im Kopf bleiben. Jetzt, bei dir war jetzt ja so, du warst jetzt gerade dieses Jahr ja nochmal bei der U20 EM dabei. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht da schon so war, dass da irgendwo ein Ereignis war oder vielleicht dir was anderes einfällt. Manchmal ist es ja auch, also sowohl positiv als auch negativ, wo man sagt, hey, das ist mir sehr, sehr prägend in Erinnerung geblieben. Fällt dir da was ein?
Also jetzt, ich würde sagen, vielleicht mein Debüt. Ich glaube, es war jetzt schon vor 2,5 Jahren, habe ich, weiß gar nicht, ob ich 17 oder 18 war, habe ich das erste Mal Bundesliga gespielt und habe direkt auch 60 Minuten gespielt, direkt von Anfang an. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis für mich. Ja, und sonst hätte ich schon auch gesagt, vielleicht ist mit dem Internat die Zeit, das hat mir auch vor allem richtig weitergeholfen, auch persönlich, vor allem jetzt nicht nur handballerisch, sozusagen. So in den 3 Jahren habe ich echt so viel gelernt und ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich wahrscheinlich gerade eine Ausbildung machen oder sonst was, aber jetzt kann ich einfach meinen Traum leben und ich glaube, dafür bin ich echt dankbar dann, würde ich sagen.
Ich finde das Thema auch an seinen Träumen arbeiten, an seinen Zielen arbeiten und dranbleiben auch ganz wichtig. Ich habe nämlich auch was mir noch aufgeschrieben, was ich dir eigentlich noch mal ganz am Ende fragen wollte, aber jetzt passt es auch gerade vielleicht ganz so gut rein. Wenn hier hören ja viele Leute zu, die aus verschiedenen Sportarten kommen, mit Sicherheit auch ein paar jüngere Leute vielleicht, die Handball spielen. Was hast du vielleicht einen Tipp, wo du sagen würdest, hey, was kann ich jemandem mitgeben, der auf dem Weg ist, vielleicht der auf dem Weg war wie du, ähnlicher Weg, bei einem kleinen Verein irgendwo spielt und irgendwie noch gar keine Aussicht hat von, dass jetzt irgendein super hochklassiger Verein auf einen zukommt. Ich meine, dranbleiben, das wissen wir alle, aber hast du irgendwas noch, was du jemandem mitgeben kannst, der vielleicht hier zuhört?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bei mir ging das ja alles relativ schnell. Also ich bin innerhalb von 1, 2 Jahren gefühlt in Bundesliga-Kader gerückt und ich kann nur jedem sagen, das kann auch einfach erst in 10 Jahren passieren. Also man kommt nicht direkt von der A-Jugend in ein Profiteam rein. Man kommt also über dritte Liga, über zweite Liga. Man kann sich immer hocharbeiten und da braucht sich jetzt niemand sagen, jetzt nach der A-Jugend kann ich vielleicht nur vierte Liga spielen oder dritte Liga, fünfte Liga, aber das heißt ja trotzdem nichts. Dann spielt man mal eine gute Viertligasaison, dann kriegt man ein Angebot von der Drittliga und man kann sich so immer hocharbeiten. Und ich würde sagen, da gibt es eigentlich kein Ende. Und eigentlich, sage ich mal, ist der Traum nur vorbei, sage ich mal, wenn man jetzt mit der Sportart wirklich aufhört, sage ich mal. Wegen Verletzungen, weil man vielleicht dann schon zu alt ist, aber in der Zeit, wo man die Sportart ausübt und man, sag ich mal, den Traum hat, Profi zu werden, da gibt es wirklich genug Wege, dass man sowas dann auch schafft. Also das passiert nicht innerhalb von 1 bis 2 Jahren,
Ich finde das
würde
so,
ich sagen.
ich bin so froh, dass du das sagst. Das sind jetzt keine Fragen, die du vorher schon kanntest oder so, aber ich bin ja
Ja.
richtig happy, dass du das so sagst, weil ich sehe das genauso. Es gibt sehr viele Sportler übrigens auch im Profibereich, die relativ spät in ihrer Karriere irgendwo mal gezündet haben und dann teilweise auch meiner Meinung nach vielleicht das ein bisschen einfacher hatten, als wenn jemand so früh wie du zum Beispiel schon. Es ist ja auch eine gewisse Last, die einen so ein bisschen auf einem beruht, ob man das jetzt zugeben will oder nicht. Aber je älter man wird, desto mehr Zeit hat man natürlich auch so ein bisschen persönlich zu reifen. Und deswegen, ich finde die Message richtig geil. Gebt eure Träume nicht auf, egal ob das jetzt in dem sportlichen Charakter ist oder ob das vielleicht auch mal einfach was Berufliches ist, wenn ihr was Neues ausprobieren wollt. Das ist das, was hier im Podcast auch sehr, sehr oft schon thematisiert worden ist. Ich bin wirklich ein großer Fan davon und ich kann es euch jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben hier lange rumgeorgelt und es ist irgendwie nichts passiert und man denkt sich so, warum mache ich die Scheiße eigentlich überhaupt noch? Und irgendwann mal, so wie bei dir zum Beispiel auch, passiert der Punkt, wo jemand einen anspricht und du sagst so, okay, krass, also jetzt geht was. Und eben gerade in Bezug auf den Sport oder aufs Handball gesehen, gerade so Sachen wie zweite Liga, dritte Liga oder vielleicht sogar mal drunter. Bleibt dran, geht ins Training, macht ein gutes Training, ein konzentriertes Training und die Spiele, man wird es euch ansehen. Und ob man manchmal 6 Tore macht, 8 oder manchmal nur 3 oder vielleicht auch gar keins, wenn ihr dran bleibt, dann ist dieses, also das, was ihr nach außen ausstrahlt, ist einfach das, was zählt. Also ich bin sehr, sehr happy, dass du das auch so gesagt hast, David.
Ja, wie gesagt, ich sage auch noch was dazu kurz. Also es stimmt natürlich. Also ich habe ja schon so eine gewisse Last. Ich weiß, ich habe ja auch Drittliga gespielt und A-Jugend und alles. Und da war das schon ein bisschen was anderes zu spielen. So, da war, es hört sich jetzt blöd an, aber ob ich jetzt verworfen habe oder nicht, war mir so völlig egal. So, also ich habe da so einfach mein Ding gemacht. Ich hab so richtig Bock gemacht, weil mir so mäßig alles egal war. Also jetzt nicht so, dass mir jetzt auch keinen Bock macht, aber so, jetzt ist es schon wirklich so, da macht man sich jetzt schon mehr Gedanken so drüber. Und das vermisse ich schon, würde ich sagen, so ein bisschen so, dass man sich so gar keinen Kopf machen muss. So in der
Frei
A-Jugend,
aufspielen.
da hast du dann halt mal 0 aus 3 gehabt, dann warst du, dann machst du nächstes Spiel wieder 7, 8 Tore. Und da war es halt so, mir war es eigentlich so voll egal, ob ich jetzt mal 0 aus 3 geworfen habe, aber das ist jetzt halt echt anders. Und ich glaube, das ist so die gewisse Last, auch der gewisse Druck, den du dann, sag ich mal, hast, wenn du jetzt dann Profi bist oder in der zweiten Liga hast du den Druck bestimmt auch schon. Und ich würde sagen, das hat sich bei mir jetzt so ein bisschen verändert, dass man sich wirklich echt mehr Kopf drum macht, weil es geht jetzt dann doch schon ein bisschen mehr um was, weil es ja auch, sage ich mal, mein Beruf ist. Und da will man dann, sage ich mal, keine Fehler machen oder so wenig Fehler wie möglich.
Wobei ich echt denke, dass diese jugendliche Leichtigkeit in vielerlei Hinsicht einem wirklich zum Vorteil gereichen kann, denn man macht sich eben nicht so den Kopf, weil du weißt, wie es ist, wenn man, sobald man verkopft, wie man so schön sagt, und dann gibt es irgendwie nur Probleme, die dann mit sich hin oder hinter sich hergezogen werden. Und deswegen finde ich es eigentlich immer ganz echt sympathisch, wenn jemand sagt, so, weißt du was? Dir ist es ja nicht egal, sondern du hast dir nur keinen Kopf gemacht, ob du getroffen hast oder nicht. Und das ist wahrscheinlich auch der Moment, der halt einfach dich beim nächsten Mal wahrscheinlich eher ein Tor werfen lässt. Mir ist gerade noch was eingefallen, als du so ein bisschen erzählt hast, wegen dem Niveau und vielleicht auch dem Leistungslevel und so. Das würde mich auch interessieren. Jetzt gerade im Sommer war ja diese U20 EM, wo auch verschiedene Länder und sowas logischerweise dabei waren. Kannst du uns mal, oder es würde mich total interessieren, eine Einschätzung geben vom das Spiellevel? Wie kann man das sich vorstellen? Denkst du schon, das ist direkt die Stufe unter dem, was vielleicht jetzt in der Handball-Bundesliga hier in Deutschland gespielt wird? Ist das eher so Drittliga-Niveau? Wie ist da deine Einschätzung?
Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Ich würde sagen, natürlich, man sieht noch, dass alle, sage ich mal, unter 21 sind, also dass alle so 19, 20, manche auch 18 sind. Also das Körperliche ist auf jeden Fall noch nicht richtig Herrenbereich, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber sonst hätte ich schon gesagt, dass also die Mannschaften, die Top 8, 9 Mannschaften, sage ich jetzt mal, könnten auf jeden Fall in der zweiten Liga mitspielen, hätte ich gesagt. Weil man muss ja überlegen, eigentlich jedes Team hat so zwei, drei richtige Talente. Also das heißt jetzt Spanien, da mit dem Siguiza, der jetzt da bei Barcelona spielt. Dänemark, mit welchen die bei GOG spielen. Also es gibt so viele Talente da bei der Europameisterschaft. Und ich würde schon auch fast sagen, dass eigentlich die Hälfte der Mannschaft von den Teams schon in ihrem Land in der höchsten Liga spielen. Hätte ich gesagt, zum Beispiel bei uns ist es jetzt so, wir hatten, glaube auch schon sechs, sieben, die in der Bundesliga waren oder gespielt schon haben. Und der Rest hat, glaube ich, zweite Liga gespielt bei uns. Also, oder man kann ja auch mal sehen, die U21 vor 2 Jahren, also da mit David, wo sie auch Weltmeister geworden sind, oder das war letztes Jahr, glaube ich, sogar. Da hat, glaube ich, jeder Bundesliga gespielt und es ist echt schon extrem. Also ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Zweitliganiveau mindestens und wahrscheinlich ein paar Teams könnten vielleicht sogar auch in der ersten Liga mitspielen, aber natürlich aufgrund, sage ich mal, der Körperlichkeit vielleicht nicht einfach gehabt hätten.
Thema Körperlichkeit finde ich total wichtig oder auch schön, dass du es erwähnst. Jetzt bin ich ja dieses Jahr tatsächlich auch wieder selber aktiv hier in der dritten Liga als Athletiktrainer und das Thema Fitness und oder körperliche Fitness und auch Krafttraining ist natürlich eine Sache, die mich immer wieder aus verschiedenen Sportarten auch umtreibt. Und natürlich ist das für das Handball, also dass das Krafttraining auch da wichtig ist, das wissen wir hoffentlich alle. Aber ich würde gern schon natürlich dieses Exempel noch mal ein bisschen hier statuieren. Und zwar, und dich mir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen, weil du mit Sicherheit jemand warst, der vorher schon mal eine Langhantel in der Hand hatte in seinem Heimatverein, vermutlich. Und vielleicht kannst du mal einen Übertrag machen zu dem, wie sich es verändert hat oder was dir vielleicht auch das Krafttraining selber gibt.
Ja, ich würde sagen, ich habe sogar früher daheim immer ein bisschen trainiert, weil mein Papa so ein paar Sachen hatte, auch so CrossFit-Trainer, glaube ich,
Ah
heißt es
ja,
oder so.
Crosstrainer, ja.
Genau. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich alles daheim gemacht, weil wir in der Halle jetzt nicht, sage ich mal, die großen Möglichkeiten hatten. Wir hatten schon noch so eine Sportwelt, aber keine Ahnung, da wollte man sich dann keine so Karte kaufen, dass man da jeden Monat reingeht, weil man selbst nicht wusste, wie man es durchzieht, weil so zum Vergleich mit jetzt, ich hatte damals ja keinen Kraftplan oder sonst was, ich hatte keinen Krafttrainer, hat keine Ahnung, wie man, sag ich mal, richtig trainiert. Man gibt dann mal auf YouTube ein, keine Ahnung, Oberkörperkrafttraining oder sonst was, aber was so jetzt wirklich gut für mich und meinen Sport vor allem dann auch war, hatte ich halt keine Ahnung von. Und ich würde sagen, das war so die größte Veränderung auf jeden Fall, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, immer eigentlich, wann ich will, Kraft machen in der Halle und vor allem, was ich für Übungen machen soll, was mir auch wirklich weiterhilft. Und das hat mir auf jeden Fall damals gefehlt. Und Krafttraining an sich hilft mir auf jeden Fall weiter, jetzt auch vor allem körperlich. Und ich denke vor allem auch, dass man nicht mehr so verletzungsanfällig vielleicht ist. In der Hinsicht, da hilft mir das auf jeden Fall weiter.
Das ist, also ich bin froh, dass du es auch so sagst, denn bei mir ist immer so, ich versuche natürlich auch unseren Spielern das immer klar zu machen, dass das eine Komponente ist, die verschiedenerlei Wirkweisen hat. Einmal natürlich klar die Verletzungsprävention, weil du siehst, wenn du immer nur eine Sportart machst, egal jetzt welche, egal welche Bewegungsschema, Schemata, dein Körper irgendwann, ne, der verkürzt, wie wenn ich die ganze Zeit sitze, ne, mein Körper verkürzt die ganze Zeit irgendwie, ich muss was dagegen tun, dass der Körper die ganze Zeit auch fit bleibt. Krafttraining an sich natürlich hat auch für die, sag mal, für die Bewegungs- oder Biomechanik eines Wurfes und so weiter. Oder zum Beispiel, wenn du in der Verteidigung spielst, ist bei dir jetzt nicht so wichtig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eher im Innenblock spielst, irgendwo von Position 2 bis 5 oder so, das natürlich super wichtig, dass du auch die gewisse Oberkörperkraft hast, um jemanden zu drücken, zu halten oder wie auch immer. Deswegen finde ich es immer noch tatsächlich ein bisschen, ja, so stiefmütterlich behandelt, einfach dieses Thema Krafttraining, weil ich sehe auch jetzt ganz oft so, wo ich Leute sage, das sind richtige, ja, Körperkläuse, dass du das nicht falsch verstehen, aber dass man einfach denkt, so von der Mobility und so weiter ist ein Spieler vom Potenzial her noch gar nicht ausgeschöpft. Also allein vom Körperlichen, wie man sich bewegen, sprinten, springen kann, dynamisch halt. Und das finde ich manchmal sogar echt ein bisschen schade für denjenigen, weil viele ruhen sich dann auf ihrem Talent halt so ein bisschen aus, dass die halt ein guter Handballer sind, aber rein körperlich wäre da auf jeden Fall noch Potenzial abzuschöpfen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, vor allem in der Hinsicht, dass man sich halt auch durchs Krafttraining, sag ich mal, weniger verletzt. Also ich glaube, das müsste ja für jeden dann der Ansporn sein, da weiterzumachen. Und also es gibt eigentlich nichts Negatives, was man über das Krafttraining sagen kann. Natürlich hat man vielleicht mal keinen Bock oder sonst was. Dann geht man halt hin und macht halt mal nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten, was das ist ja. Man muss ja jetzt auch nicht immer an die Grenzen gehen, sage ich mal, aber man sollte auf jeden Fall in der Sicht schon fit bleiben.
Super, schön, dass wir es hier nochmal von einem Profi gehört haben. Und man muss auch natürlich fairerweise sagen, wenn du das Ganze professionell betreibst, sowieso, aber auch wenn du es professionell betreiben möchtest, dann ist für dich die Komponente, an der Ausdauer und der Kraft zu arbeiten, das muss dazugehören. Ansonsten, wenn du das nicht drin hast, bist du es nicht wert, Profi zu werden, weil es einfach, die Einstellung muss einfach auch dazu stimmen. Und apropos Einstellung, das ist eigentlich meine letzte Frage schon leider für den Podcast, aber die habe ich mir unbedingt noch für ein Ende, wollte ich mir das aufbewahren. Und zwar, wir alle vielleicht kennen das, dass uns mal in unserer Zeit als Sportler ein Trainer, Trainerin, wie auch immer, extremst geprägt hat oder dass du sagst, so hey, derjenige muss immer, gar nicht unbedingt immer ein Trainer sein, manchmal ist es auch irgendjemand anders aus dem Verein, ein Funktionär oder wie auch immer. Ist es bei dir so, dass du vielleicht, dass dir jemand spontan einfällt, wo du sagst, hey, derjenige hat mich in meiner, vielleicht auch in meiner handballerischen Fähigkeit extremst gefördert oder ist es vielleicht sogar dein jetziger Trainer oder ja, hast du, also oh, du kannst alles sagen, es ist alles in Ordnung.
Also jetzt so wegen meiner Einstellung auch.
Ja.
Okay. Also ich würde sagen, immer in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, ob B, A-Jugend oder jetzt bei den Herren, Drittliga, immer der Trainer würde ich auf jeden Fall sagen, weil der vor allem während dem Spiel schon Einfluss hat auf dich. Und sonst von Anfang an natürlich meine Eltern, die mir das dann auch wirklich alles zugetraut haben und mich da unterstützt haben.
Schön zu hören.
Ich würde sagen, so, oder was heißt nur meine Eltern, meine Familie an sich. Ja, ich glaube, hinter jedem Sportler stecken so viele Leute, die einen unterstützen, weil jetzt alles nicht ganz so einfach, sage ich mal, dann von daheim auszuziehen. Da gehört so viel dazu und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall dankbar an die ganzen Leute, die mich da unterstützt haben und auf jeden Fall während des Handballs sind es, denke ich, die ganzen Trainer, die ich hatte, die mich auf jeden Fall nach vorne gebracht haben. Jetzt nicht nur handballerisch, sondern wie gesagt auch mit der Einstellung. Dann haben wir auch sowas noch wie Sportpsychologin. Also sowas gibt es theoretisch auch. Und da hatte ich auch schon mal ein Gespräch, dass wenn es halt auch mal nicht so läuft, kann auch mit ihr über alles reden. bleibt unter den vier Augen. Und ich glaube, sowas ist schon auch nochmal wichtig, sage ich mal, so als Ausgleich vielleicht zu haben.
Absolut. Also ich bin auch immer ein großer Fan von Kommunikation, auch mit deinen eigenen Trainern, wenn du jetzt spielst. Ist es wichtig, dass ein Trainer auch Feedback von dir bekommt und damit er einfach die Situation einschätzen kann, weil wir alle können nicht in jemanden hineinblicken und manchmal ist es auch was, was man mit sich rumträgt und es fühlt sich einfach besser an, wenn man über gewisse Dinge auch einfach dann mal gesprochen hat. Also David, wir sind leider schon am Ende. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich habe natürlich noch einen Wunsch, wie am Ende einer jeden Folge. Und zwar geht mal auf Spotify, auf unseren Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages und gebt uns mal eine Bewertung. Das sind so drei Bobbles neben dem Podcast und da kann man eine Bewertung abgeben mit Sternchen. Und das würde uns sehr helfen, wenn ihr uns eine Bewertung abgebt. Und ja, also danke nochmal, David, für deine Zeit und ich freue mich sehr, die Saison weiterhin mit dir zu beobachten. Danke dir.
Danke auch, wenn ich nur zurückgehe.